Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. So, Servus. Also, oder was hat man in Berlin? Moin?
Moin, nein, das ist Hamburg.
Oh, wie ihr hört, mir gegenüber sitzt zum Glück wieder Felix. Und wir sind ganz, ganz glücklich, dass es so schnell geklappt hat. Wir haben in unserer ersten Gastfolge Felix zu Gast gehabt und haben über das Thema Diversity gesprochen und wussten ganz schnell, wir wollen schnellstmöglich mit dir weitersprechen und hatten sehr, sehr gutes Feedback auf die Folge. Und heute soll es um ein Thema gehen, das auch ja, neben Diversität einfach eines der Themen ist, die dich schon lange begleiten, wo du dich sehr tief mit auseinandergesetzt hast, auch schon Vorträge darüber gehalten
hast. Sind ja auch Geschwister oder zumindest Cousins oder Cousinen über
genau. Themen, ne? Und also man kann auch Felix für Vorträge buchen. Und da geht es um das Thema Belonging. Und ja. Belonging ist natürlich ein komplexer, großer Begriff, aber wir wollten, glaube ich, mal starten, dass du einfach mal sagst, wie definierst du für dich Belonging?
Ja, hi zusammen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. So. Danke für die Einladung und fühle mich willkommen zurück. Genau, Belonging ist heute unser Thema und Belonging ist, glaube ich, sehr eng verwachsen mit dem Thema Diversity and Inclusion, über das wir letztes Mal ja sehr intensiv gesprochen haben.
Tolle Folge, hört sie, falls ihr sie noch nicht gehört habt.
Genau. Sie ist aber keine Bedingung, um hier jetzt mitzukommen.
Nein. Genau. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt schon zum Start zu sagen, beide Themen können gemeinsam betrachtet werden, aber die Themen können auch einzeln betrachtet werden. Und ich würde ganz gerne starten mit einer Definition aus dem Cambridge Dictionary zum Thema Belonging. Da heißt es nämlich so schön, a feeling of being happy or comfortable as part of a particular group. And having a good relationship with the other members of the group, because they welcome you and accept you. Mm. Und ich glaube, das sagt ganz gut aus. Das heißt ja auf Deutsch so viel wie, ich fühle mich zugehörig, weil ich mich akzeptiert fühle, weil ich mich wohlfühle in der Gruppe und weil ich einfach merke, ich kann so sein, wie ich bin und ich bin ein Teil davon. Und das ist eben genau das, was wir ja beim letzten Mal tatsächlich auch schon angesprochen haben. Deswegen glaube ich, kommt es so gut zusammen.
Voll. Ja, ist wunderschön. Weil ich ja jetzt hier mit zwei Accenture-Mitarbeitern zusammen sitze, will ich eine dritte zitieren. Die Frau heißt Nelly Borrero, ist Managing Director, Senior Strategic Advisor for Global Inclusion and Diversity at Accenture. Und sie baut eigentlich ganz gut die Brücke von der letzten Folge zu dieser, finde ich, denn sie sagt, Diversity is a fact, but inclusion is a choice we make every day. As leaders, we have to put out the message that we embrace and not just tolerate diversity. So, erster Schritt Diversität, zweiter Schritt Inclusion. Das können wir noch beeinflussen. Wir können Angebote zur Inklusion machen. Ob sich die Person dann wirklich belongt, wirklich dazugehörig fühlt, ist dann nicht mehr nur in unserer Hand, sondern da kommt es dann auf die andere Seite an. Und das finde ich ganz schön, diesen Sprung zu sagen, na, das eine ist das, was wir anbieten, was wir machen, damit so etwas wie Belonging entsteht, aber ob es dann ankommt, eben nicht. Und das, was wir aus der Forschung eben sehen, ist, dass Belonging umso schwieriger zu erreichen ist, je diverser Gruppen sind. Deswegen hat es was miteinander zu tun, aber ist nicht automatisch gegeben. Wenn ich eine Gruppe von hellblonden, blauäugigen, ist immer gemein, dass ich immer dasselbe mache, WAU-Absolventen, männlich, nehme, die alle cool finden, dass sie zum River Rafting gehen als Teambuilding-Maßnahme und ich habe dann eine Person, die einen völlig anderen ethnischen Hintergrund, anderen kulturellen Hintergrund, Religion hat, anderes Geschlecht und die denken nur, was soll ich da? Also ist total. Null Belonging. Also deswegen ist es so ein super wichtiges Thema und gerade, glaube ich, für alle Diversitäts- und Inklusionsprogramme ist es wichtig, diesen Schritt dann auch noch zu machen und es ist aber auch wichtig zu sagen, es ist auch losgelöst ein Thema, was wichtig ist. Und
ja,
genau.
Und in unseren Generationen ist es gefühlt einer der ausschlaggebenden Faktoren. Wir wechseln viel, viel öfter, als ihr Boomer das früher gemacht habt, den Beruf, du jetzt nicht, Paps, aber die meisten anderen unter anderem genau wegen solchen Faktoren. Ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Für mich ist das einer der Faktoren, warum ich jetzt schon für meine Generation so lange bei Accenture bin, weil ich eben ganz, ganz stark dieses Feeling of Belonging habe und wir das gut hinbekommen. Und das ist ja auch, also sowohl im Privatleben als auch im beruflichen Leben für unsere Generation einfach ein viel wichtigerer Faktor, habe ich das Gefühl, als es früher so der Fall war, weil es auch viel leichter ist, Gruppen zu finden, wo man sich zugehörig fühlt. Oder wie würdest du das sehen?
Total, absolut. Also ich glaube, wenn wir vielleicht nochmal jetzt kurz auf den Corporate-Kontext gehen, ich meine, dazu gibt es ja auch harte Fakten. Ich habe letztens in einer Studie gelesen aus dem Harvard Business Review, dass das Belonging wirklich finanziell auch einfach gemessen werden kann. Dazu gibt es halt Zahlen, dass man zum Beispiel sagt, dass wenn sich Leute auf der Arbeit zugehörig fühlen, 56% höhere Job-Performances gezeigt werden. Ja. Und auch, dass Leute, die einen sehr hohen Faktor an Belonging haben auf Arbeit, nur halb so häufig wechselgefährdet sind. Das ist gerade das Beispiel, was du gegeben hast, Oskar, das Unternehmen zu wechseln, weil sie sagen, die denken manchmal gar nicht darüber nach, ja, überhaupt woanders hinzugehen, weil sie sagen, was soll ich woanders? Ja. Ich bin hier eigentlich glücklich. Und auch wenn es mal ein Thema gibt, was mir jetzt gerade nicht so liegt, was mein jetziges Projekt ist, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Deswegen muss ich jetzt nicht wechseln.
Ja,
ja? Und der letzte Punkt, und das würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen gesonderter diskutieren, ist, dass auch gesagt wird, dass mit einem hohen Belonging-Anteil 75% weniger Krankheitstage reportet werden.
Ja, krass.
Und das finde ich, ist was, was, glaube ich, viele von uns privat auch super gut nachvollziehen können, weil ich glaube, es gibt genug Situationen, wo wir oft mal stark erkältet sind oder irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar zu Corona-Zeiten Corona hatten. Und wenn man dann weiß, man hat ein Team, in dem man an einem Projekt arbeitet oder es kommt eine bestimmte Präsentation auf einen zu, dann ist die Hürde, wenn ich mich gut mit dem Team verstehe und wenn ich mich da wirklich als Teil identifiziere, mich krank zu melden, viel, viel höher, als wenn ich sage, pff, ja, ist mir jetzt eigentlich egal. Und das hat was Gutes und was Schlechtes, weil ich finde, für Unternehmen rein hart KPI, Business gesteuert, ist es natürlich gut, wenn sich Leute weniger krank melden. Auf der anderen Seite, für einen persönlich ist es natürlich total wichtig, sich Ruhephasen zu gönnen. Und gerade wenn man krank ist, sollte man natürlich nicht arbeiten. Das heißt, da haben, finde ich, auch die Führungskräfte eine Verantwortung, darauf zu achten. Was ich nur sagen will, Belonging ist keine Sache, die irgendwie nur softmäßig diskutiert werden kann, sondern es gibt wirklich Ergebnisse, die auch finanziell sich widerspiegeln im Unternehmensumfeld.
Genau. Ja. Also die Grenzen ist auch wichtig zu gucken, glaube ich auch. Es gibt auch Manfred Ketz-de-Vries, INSEAD-Professor, auch darauf hinweist, dass eben Unternehmen, wo du so eine Zugehörigkeit hast, dass das deine einzige Bezugsgröße wird. Ne? Du gehst zum Sport mit den Leuten, du bleibst viel länger, weil das viel schöner als zu Hause ist. Du hast quasi alle deine Standbeine, die du hast, sind in der Firma. Ist natürlich umso schlimmer, wenn da mal eins umkippt. Ne? Wenn du anfängst, den Firmensong morgens zu singen, dann ist vielleicht zu viel. Aber ich glaube, dass da von diesen 75% weniger Fehltagen großer Anteil eben ist, dass eine Zugehörigkeit dazu führt, dass das auch ein gesünderes Verhältnis ist. Ne? Du gehst dahin, weil du sagst, hey, da sind Menschen, mit denen ich gern arbeite. Wenn du hingehst und sagst, da ist der Feind, da ist das, macht dich das krank. Ne? Ja, also ich glaube schon, dass Nicht-Zugehörigkeit auch wirklich mehr krank macht. Ne? Wäre mal interessant zu gucken, wie viel von diesen 75% dann überzogene Belonging ist und wie viel wirklich einfach ist, nee, ich bin einfach nicht krank, weil ich mich zugehörig fühle. Ich glaube, das ist der wichtigere Punkt.
Der mentale Stress wird, glaube ich, auf jeden Fall geringer sein und ich persönlich, ich kenne das auch gut, ich brauche das dann auch oft, dass, keine Ahnung, du mir sagst, du Oskar, jetzt erhol dich mal gut oder wahrscheinlich genauso. Das hilft total und da ist eben dann der Faktor, für gutes Belonging brauchst du auch einfach ein Team, das aufeinander Rücksicht nimmt und sieht, okay, die Person, der geht es jetzt nicht so gut, die muss dann vielleicht dazu aufgefordert werden. In the long run ist es besser für uns alle, wenn wir uns gut einschätzen können und trotzdem ist es, glaube ich, auch gut, aufeinander zu achten und einander zuzuhören und auch dann die Empfehlung von jemandem anzunehmen, ist okay, sich da mal einen Tag freizunehmen. Ja, finde ich aber einen total wichtigen Punkt, dass du den auch nochmal so differenziert angeschaut hast, weil ja, Belonging ist ultra wichtig, aber es kann natürlich auch immer ins Toxische abdriften.
Und ich wollte noch zu dem Punkt sagen, es gibt halt auch wirklich Unternehmen, die extrem viel darin investieren, dass ein Belonging groß geschrieben wird. Mhm. Und das eine, also ich meine, da kann man ja auch mal diskutieren über das Thema Employer Branding. Ja, ich glaube, das ist auch super stark damit verbunden. Aber wenn wir uns das Paradebeispiel Google angucken und die Google Campi oder die Google Campusse, die es so auf der ganzen Welt gibt, die sind ja explizit dafür konzipiert, dass die Leute sich gefühlt 24/7 in diesen Offices aufhalten. Das heißt, genau, Michael, was du gerade gesagt hast, da gibt es ein gemeinsames Frühstück, dann gibt es große Sportanlagen dort, das Gym, das Schwimmbad, die Sauna.
Die Wäscherei, das Beachvolleyballfeld.
Im Prinzip ist sozusagen eigentlich dein ganzes Leben dann in diesem Arbeitsumfeld. Und ich finde, es hat sicherlich auch Vorteile. Irgendwie mir macht das tatsächlich in diesem Maße, in diesem Ausmaß, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Mhm. Ich habe davor extrem Respekt. Und ich merke es auch, ich habe viele, viele gute Freunde innerhalb von Accenture gefunden, teilweise auch meine Freunde in dieses Unternehmen gebracht. Trotzdem merke ich natürlich, wenn ich auch privat dann irgendwie mit den Leuten essen bin, dass wir uns auch oft an einem Samstag beim Grillen dann über Firmenkontext unterhalten. Und dann muss ich auch manchmal sagen, Leute, nicht bös gemeint, aber heute mal nicht. Ne? Ja. Und tatsächlich, an alle, die es jetzt hören, ja, meistens seid ihr ja diejenigen, die mich dann zurückpeitschen. Deswegen das ist es jetzt gar kein Bashing. Es geht in beide Richtungen. Aber ich glaube, das kann auch gefährlich sein, weil du dann ja gar nicht mehr abschalten kannst.
Ja.
Du hast keine mentalen Ruhephasen und dadurch kann ja auch, wenn es zu viel ist, die Kreativität drunter leiden, weil ich merke immer, ich bin besonders dann wieder kreativ oder eher produktiv, wenn ich mal eine Pause hatte.
Mhm. Ja.
Wenn ich die Pause aber nicht habe, dann bin ich in meinem eigenen Dunstkreis und drehe mich wie in so einem Hamsterrad. Und deswegen ist das, finde ich, eine große Balance, die wir da finden.
Absolut. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, auch weil du die Vorlage Google gegeben hast. Ich habe das große Glück, dass ich da, auch Oskar hat mich einmal begleitet, im Silicon Valley oft da war, die Büros gesehen habe, das auch erklärt gekriegt habe. Das Konzept, warum das überhaupt so entstanden ist, ist so faszinierend. Die haben sich gefragt, kurz bevor diese große Wachstumsphase losging, als war absehbar, dass dieses Ding ganz, ganz groß wird, haben die gesagt, okay, wenn wir dieses Wachstumstempo halten wollen, brauchen wir ganz viele Leute. Wer sind diese Leute? In erster Linie Entwickler, ne, also Software-Ingenieure. Was wollen die eigentlich? Und dann haben die rausgekriegt, die wollen eigentlich ihr Leben lang an der Uni bleiben. Die wollen eigentlich PhD, die wollen an der Uni bleiben. Also war die Lösung, wir bauen den geilsten Campus der Welt. Das ist die Grundidee. Ne, und diese Zugehörigkeit, die Menschen zu ihrer Uni fühlen, ne, also noch heute denke ich gern, obwohl ich an normalen Unis war, nicht besonders herausragend, denke ich wahnsinnig gern an diese Zeit, an die Leute da, da ist Belonging. Ja, und die erzählen, haben eben dieses Belonging da, und haben gesagt, okay, das ist der beste Campus, nur dass du eben nirgendwo für etwas zahlst. Und ich finde das sehr, sehr klug gedacht und gut gemacht. Und natürlich muss man immer gucken, wo sind die Grenzen. Die machen dann immer so Witze und sagen, ja, es gibt dann die sieben Google-Kilo, die du zunimmst, wenn du da hinkommst. Und
du alle 20 Meter
weil du eben den ganzen Tag umsonst essen kannst. Genau, da gibt es die Regel, alle 40 Meter oder alle 30 Meter muss irgendwie eine Essensstation sein. Die haben auf dem Campus irgendwie 10 Restaurants. Aber dafür sind wir erwachsen, dafür sind wir Menschen. Wir haben ja Umfelder, dass wir das auch begrenzen und in den Griff kriegen. Und ich finde, also so wie ich habe viele Freunde, die dort gearbeitet haben oder auch noch arbeiten, da gibt es mit Sicherheit, und Oskar ist da eher auf der kritischen Seite, gibt es auch Dinge, die nicht gut sind, aber ich habe bei all denen das Gefühl, dass die ausreichend Freundschaften außerhalb haben, oder muss man halt aufpassen. Ich sehe es genauso, es gibt ein zu viel.
Klar. Ja, und ich, also um da jetzt vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne zu schauen, ich finde es total gut, dass wir da so reflektiert an das Thema rangehen und nicht direkt sagen, ja, das ist das Geilste auf der Welt, das und das müsst ihr machen, um das zu erreichen. Aber du gehst ja sehr stark über dieses Thema oder kommst auf dieses Thema Belonging über das Thema Diversität. So, und wir haben jetzt darüber gesprochen, was kann man schon mal Low Effort machen, um Diversität zu stärken im eigenen Unternehmen und da auf die eigenen Stärken einzugehen. Aber auch da, zu was führt das? Warum ist, wenn man sozusagen die ersten Schritte befolgt, die du uns empfohlen hast, dass man Leute zusammenbringt, dass Leute über ihre Themen sprechen, wie führt das auf eine gesunde Art zu mehr Belonging für dich?
Für mich ist es halt so, wenn ich merke, dass ich meine Themen voranbringe und gehört werde und Leute die Themen vielleicht nicht immer lösen können, aber sie mitnehmen und versuchen, Dinge zu initiieren, dann fühle ich mich halt gehört und dann fühle ich mich wertgeschätzt. Und ich glaube, das Thema Wertschätzung ist das, was uns allen irgendwie einen gewissen Grad an Zugehörigkeit und Belonging halt erübrigt. Das heißt, das ist für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich dann sogar sehe, dass nicht nur zugehört wird, sondern auch Dinge umgesetzt werden. Und es können halt auch kleinere Dinge sein, ja, dass ich sage, wie zum Beispiel, als ich zu Accenture gekommen bin, damals habe ich gesagt, hey, ich bin jemand, der ist unglaublich perfektionistisch, ich bin auch ein bisschen Workaholic-Veranlagung und ich wünsche mir von meinen Führungskräften, dass sie mir ehrlich sagen, Felix, hier müssen wir jetzt richtig reinbuttern und da wird jetzt mal eine Überstunde fällig, aber auch an diesen und diesen Punkten müssen wir es jetzt vielleicht mal nicht, es ist Freitag, das ist okay, das kann bis Montag warten. Und das habe ich bekommen und das hat mir unglaublich weitergeholfen. Und das ist eine gewisse Ehrlichkeit.
Ja.
Und der Punkt Ehrlichkeit im Coaching, im Enablen von anderen Leuten, führt für mich auch zu Belonging. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie eine gewisse Maskade aufgesetzt oder ich muss bestimmte Dinge sagen, um Leuten zu gefallen, und machen wir uns nichts vor, im Corporate-Umfeld und eigentlich in jedem Business-Umfeld haben wir diese Phasen auch. Das ist so, das gehört irgendwie auch dazu, aber je geringer diese Phasen ausfallen, umso besser.
Ja.
Das heißt, für mich sind die Punkte zuhören, ich sehe, dass Themen arbeiten, aber ich habe auch ein ehrliches Feedback und werde ehrlich geleitet. Das sind für mich zwei Punkte, die ganz individuell für mich gesprochen mein Belonging erhöhen, sodass ich sage, ich habe halt auch Bock, in diese Firma zu gehen. Das ist, glaube ich, super relevant. Und dann können wir uns ja auch mal fragen, und das hatte ich mir auch im Vorgespräch überlegt, was ist denn mit Leuten, die jetzt zum Beispiel gar keinen Firmenkontext haben, wie kann man diesen Leuten denn Belonging näher bringen? Und da fällt mir halt dieses Beispiel mit Fußballvereinen total gut ein, dass man sagt, warum sind jetzt Leute wie ich Fan von Hertha BSC oder warum sind Leute Fan von Bayern München oder Borussia Dortmund? Und ich glaube, es gibt kaum ein Sport hier in Deutschland, der so viel Belonging hat wie Fußball.
Ja.
Warum sind denn die Leute Fans von diesen Vereinen? Und ich glaube, da kann sich jeder drin reinversetzen, was macht ein Fußballfan eigentlich zum Fußballfan? Und das kann man dann wiederum auch irgendwie in den Corporate-Kontext übertragen.
Ja, gestern Abend habe ich mit Alex, dem Freund von unserer gemeinsamen Freundin Yasemin, gesprochen und der meinte, weil wir hatten uns 10 Minuten über Fußball unterhalten, und meinte, Oskar, bist du eigentlich Fußballfan überhaupt? Und ich so, nee, gar nicht. Aber ich kann total das verstehen. Ich bin total gerne im Stadion. Ich liebe diese Energie. Ich finde das alles drumherum total spannend. Und dann sind wir eben auch darauf gekommen und haben gesagt, wie viele Leute finden eigentlich den Sport jetzt so geil? Weil er hat früher eben Fußball gespielt und guckt sich dann immer die ganzen taktischen Sachen an und so. Aber wie viele Leute gehen einfach nur hin, um dieses Gefühl von Gemeinsamkeit zu haben, mit jemandem Arm in Arm da die Hymne zu singen, Spaß zu haben und für was gemeinsam, ja, dieses Gefühl von Belonging zu haben. Also ich finde das ein sehr greifbares Bild.
Ich würde mal behaupten, mehr als die Hälfte.
Ja.
Ich würde behaupten, mehr als die Hälfte. Und da sind viele Leute Fußballfans, die selber niemals gegen den Ball getreten haben.
Ja.
Bin ich ziemlich sicher.
Also was ich finde es super. Es fällt noch gern, bevor wir zum Corporate-Kontext zurückgehen, ein Nachbarfeld ist Thema Musik. Also wenn du in einem Konzert bist, bei einer Band, bei einem Sänger, Sängerin, die du sehr schätzt, das habe ich mal von einem befreundeten Sänger Ray Garvey gehört, der zu mir gesagt hat, Michael, wenn ein Konzert gut ist, dann gibt es den einen Moment, wo alle Menschen gerade dasselbe fühlen, im selben Flow-Moment sind. Also ich konnte sofort dazu relaten, konnte sofort sagen, ich kann mich an Konzertmomente erinnern, wo ich wirklich so im Schweben war. Ich wusste meinen Namen nicht mehr, ich wusste nicht, was danach passiert. Ich war einfach so. Und das kann Sport, das kann Musik, das kann Kultur, das erleben wir, wenn wir schöne Dinge mit Freunden machen, das kann auf einer Party, Hausparty, wie ihr es nennt, kann alles entstehen. Das finde ich super spannend.
Rave.
So. Ja. Rave, genau.
Wir sind ja in Berlin gerade.
So. Auf dem Festival. Man kann, es gibt auch Menschen, die nehmen noch Substanzen dazu, das doch zu intensivieren. Das wollen wir ja nicht vertiefen. Aber das glaube ich. Aber das ist die Frage, was können wir für den Corporate-Kontext eigentlich lernen? Was kann man mitnehmen? Finde ich super.
Ja.
Hast du da was, wo du sagst, was kann man daraus lernen? Müssen wir solche Momente in Unternehmen schaffen, wo man sagt, eine Town Hall, wenn sie gut ist, erzeugt so, na, also ein sagen wir mal, ein Leadership-Team, was es schafft, eine Storyline rüberzubringen, die wie ein Theaterstück, wie, na, also wo man sagt, ey, ist es das, ne? Sind es diese Erlebnisse, die gemeinsam in den Town Hall, Retreats oder wo passiert Belonging?
Für mich hat es ganz, ganz viel mit charismatischem Leadership zu tun. Mhm. Wenn du das Konzertbeispiel nennst, ich bin mir sehr sicher, wir alle gehen nur zu Konzerten von Leuten, die wir total toll finden. Ja. Ja, das ist sehr teuer und es gibt ein großes Fan-Merchandise und alles Mögliche dazu. Wenn du in Corporate-Kontext Leadership so generierst, dass du sagst, wir haben nur die Leute an der Spitze, die wirklich auch rhetorisch mitreißend sind, die eine Storyline aufbauen können, die Leute begeistern können, die aber auch überzeugend sind, dass sie keine Fake-Stories erzählen, sondern dass sie wirklich dahinter stehen, wo man auch sieht, die lassen sich an Worten mit ihren eigenen Taten messen. Mhm. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte.
Ja.
Und der zweite Punkt ist, und da sind wir jetzt vielleicht wieder beim Google Campus, aber es gehört natürlich auch dazu, dass ich ein angenehmes Umfeld schaffe, wo die Leute Bock haben zu arbeiten. Und ich habe ja relativ viele unterschiedliche Kunden schon erlebt und es gibt wirklich manche Kunden, wo man sagt, boah, jetzt muss ich da in das Office fahren. Mhm. Das ist dunkel, es hat keine Fenster. Irgendwie der Kaffee schmeckt nicht oder was weiß ich. Und ja, dann gibt
du wirst schon am Empfang komisch angeguckt.
Genau, und dann gibt es ein anderes Office, da kommt man rein und denkt sich, boah, ist das schön hier. Mhm. Richtig tolle Tische und vielleicht Getränke, besondere Getränke irgendwie. Und dann hat, das hat fast so ein Kaffee-Vibe, ja, so aus Berlin, Prenzlauer Berg. Und da hat man natürlich viel mehr Lust, sich dann irgendwie da einzubringen. Und ich glaube, dass Unternehmen das auch unterschätzen, wie wichtig das doch auch ist, ein schönes Umfeld zu haben. Wir müssen jetzt nicht auf das Google-Beispiel gehen, wo wir sagen,
es geht auch in viel kleiner.
Es geht auch in ganz kleinem Maße auch einfach ein bisschen Design und den Menschen ein schönes Umfeld zu schaffen. Also Leadership und das Umfeld muss passen. Und dann sind wir wieder beim dritten Thema. Irgendwie hat das für mich auch was mit Individualität zu tun. Es gibt Menschen, die von sich aus sagen, ich bin bereit, von mir mehr in die Arbeitsthemen reinzugehen und mich hier zu zeigen und ich bin intrinsisch motiviert, hier meinen Beitrag zu leisten. Und genauso gibt es aber auch Menschen, die sagen, nee, Arbeit ist Arbeit und wenn die Arbeit vorbei ist, möchte ich eigentlich damit auch nichts mehr zu tun haben.
Ja.
Und damit hat Accenture tatsächlich auch teilweise Probleme, wenn wir Leute oder Firmen akquirieren und Accenture kann man auch googeln, hat sehr, sehr viele Firmen akquiriert, dass die Kulturen teilweise per se erstmal nicht zusammenpassen. Und was macht man denn dann, wenn man zwei völlig unterschiedliche kulturelle Lager hat? Da soll ja auch nicht das eine überstimmt werden oder das andere. Das heißt, es bildet sich immer was Neues, ja, aus A und B.
Das ist idealerweise, ne? Dass man
sollte sich
Shared,
C bilden.
Ne? Shared Values zum Beispiel geht. Ich würde gerne einmal auch ein Beispiel aus meiner beruflichen Erfahrung. Ich bin seit anderthalb, zwei Jahren Mitglied in einem Aufsichtsrat, in einem Familienunternehmen. Danke dafür nochmal, Oskar, dass du mich mit meinem Junge zusammengebracht hast. Das ist der erste Job, den ich meinem Sohn verdanke.
So.
Und die Firma Junge ist eine Kette von Bäckereien.
Nein, ich liebe die Bäckerei. Ja, die besten Streuselschnecken.
Oh, ja, also, siehst du, ja, genau. Haben auch, auch die besten Dinkelbrötchen. Das ist eine ganz tolle Firma, eine ganz tolle Familie. Und was ich dort erlebe, was für mich so ist, wo ich sage, ich habe mich Belonging von der ersten Sitzung gespürt. Wir waren dort in dem Boardroom. Es gab natürlich sehr viel zu essen. Ich habe mich komplett überfressen. Es gab Kaffee, es gab alles irgendwie. Und dann war die Sitzung zu Ende und alle, inklusive dem Managing Director der Familie, alle haben geholfen abzuräumen. Und zwar nicht einfach nur in die Kaffeeküche das zu stellen. Nein, es wurde der Geschirrspüler beladen. Wenn der frisch gewaschen war, wird der erst entladen und dann beladen, sodass da alle irgendwie sich als Gastgeber und eher wie so ein, und nicht jetzt in einer falsch verstandenen Weise, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, zur Familie zu gehören, aber es ist eine...
Es hat was Familiäres.
Es ist ein familiengeführtes Unternehmen seit vielen Jahren und das spürst du in solchen kleinen Details. Und ich jedes Mal denke ich wieder, freue ich mich, wenn ich das mitmachen kann, weil ich mich dann dazugehörig fühle.
Voll. Und da stimmt ja auch die Wissenschaft zu, weil Familienunternehmen haben eben andere Voraussetzungen. Ich habe da ja auch sehr, sehr viel und forsche immer noch sehr gerne an dem Thema. wenn du einfach angewiesen darauf bist, dass du eben jetzt keine Shareholder hast wie jetzt Accenture, sondern du bist auf deine Mitarbeiter angewiesen. Natürlich musst du dann einen viel größeren Sense of Belonging entwickeln, dafür belohnen, dass die Mitarbeiter auch mit einer viel geringeren Fluktuation, du schaffst am Ende auch mehr Innovation, weil du es auch musst.
Spart dir auch Geld im Recruiting.
Spart dir Geld im Recruiting, genau das.
Kann man auch messen.
Genau, und deswegen, da oft sollte man sich, glaube ich, als Unternehmen auch fragen, wie schaffe ich es da mehr in so eine familiäre Attitüde reinzukommen, ohne dass, wir haben darüber gesprochen, jetzt...
Kein Familienabsatz.
Genau. Ja, genau, kein
Familienabsatz. Und Familie, Wahlfamilie,
aber den Freundeskreis. Aber die positiven Aspekte der Familie trotzdem abzubilden im Unternehmen, oder?
Also ich würde jetzt gerne, weil wir hier in dem Reverse Mentoring Generationen-Podcast jetzt auch mal ein bisschen das Thema Belonging über Generationen hinweg.
Ja.
Also wir kommen aus einer Zeit, wo sich viele Leute sehr zu ihrer Firma gehörig fühlten, zu ihrer Organisation. Mein Schwiegervater, dein Großvater, fast 40 Jahre bei der Deutschen Bank, in einem Unternehmen sein ganzes Leben gearbeitet. Und es gibt viele andere Beispiele. Mein Vater die ganze Zeit bei der Marine. Also so Leute, die lange, lange dabei waren. Da entsteht natürlich irgendwann Zugehörigkeit einfach aus Grund von Gewohnheit. Jetzt haben wir
der Zeit.
Eure ganz Generation, die viermal so viel wechseln in den ersten 10 Jahren, wie wir das gemacht haben. Also wird es schwerer. Gibt's da?
Wir hatten ja mit Paar darüber gesprochen.
Genau.
Ich glaube einfach dadurch, dass wir nicht die gleichen Chancen hatten wie die Generation vor uns und dementsprechend schauen, okay, wir wissen alle, weil wir auch drüber sprechen, wenn man eine Gehaltserhöhung möchte, vor allem in unserer Branche, musst du kündigen.
Also das ist der leichte Weg. Ich wollte es gar nicht kritisieren, das ist einfach nur beschreibend, aber wie viel wichtiger wird es und aber auch gleich wie schwieriger wird es, Belonging euch, ne, also euch die Chance zu geben, euch Belonging zu fühlen, weil ihr kürzer da seid. So, kommen ja ganz viele andere externe Faktoren. Es gibt viel mehr Entlassungswellen, als es das früher gab. Also es ist alles viel hektischer geworden. Also es ist eigentlich schwerer, das Sense of Belonging, das Gefühl von Belonging zu vermitteln, zu empfinden, zu fühlen, als das früher war.
Ja. Wenn wir von Generationen sprechen, für mich, ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen zu plakativ sehe, aber ich habe immer das Gefühl, wenn wir diese Beispiele, die du gerade genannt hast, ne, 40 Jahre Deutsche Bank und so weiter, da ist für mich das Belonging fast schon mit der Berufswahl irgendwie vorgeschrieben. Ne? Ich mache ein Ingenieursstudium, steige bei Siemens ein und irgendwie fühle ich mich dann sofort zu Siemens zugehörig und bin dann da meine 40 Jahre oder so. Und in unserer Generation sind Chancen und Nicht-Chancen irgendwie viel stärker aneinander gekoppelt. Zum Beispiel, Oskar, du hast ja gerade gesagt, mit der Gehaltserhöhung. Ich glaube, das Spektrum der Auswahl, was mache ich im Studium, ist tendenziell, vielleicht ist auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber für unsere Generation sehr viel höher. Man kann irgendwie fast alles irgendwie machen. Es gibt Wege, sich überall fortzubilden, auf dem ersten Bildungsweg, auf dem zweiten Bildungsweg. Mhm. Die Möglichkeiten an Unis oder auch an private Universitäten zu gehen, sind deutlich höher. Es gibt andere Studienkonzepte. Das heißt, erstmal ist die Auswahl sehr viel größer. Mhm. Wo starte ich denn überhaupt? Und damit ist das Blickfeld sehr viel größer. Das heißt, wir werden schon von Anfang an viel mehr darauf trainiert, einen größeren Blickumfang zu haben und immer wieder nach links und rechts zu schauen. Und das ist so ein bisschen wie so ein Pendel, immer mal wieder auszupendeln, was gibt es denn eigentlich links und rechts? Was gibt es denn eigentlich links und rechts?
Ja, voll.
Und das kombiniert mit dem Punkt, den du leider, muss ich dem zustimmen, Oskar, gesagt hast, mit den Beförderungen. Oft, wenn es große Gehaltssprünge gibt, dann sind die fast nur möglich durch einen Wechsel woanders hin.
Ja.
Und das gilt nicht nur für die Beratungsbranche, das gilt eigentlich für jede Branche. Und ich glaube, das ist ein signifikanter Unterschied zu früher. Mhm. Das war, glaube ich, anders. Und deswegen müssen wir Belonging auch anders diskutieren. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das Belonging hin für Leute, die eben kürzere Wechselperioden haben.
Also wie kriegt man schneller ein Sense of Belonging? Ne? Ich habe eine These dazu und die haben wir auch mit Paar ja diskutiert. Paar sind ja, für die Folge nicht gehört haben, Co-European Lead von Gallup. Eine ganz große Chance, Menschen zugehörig zu fühlen, ist, ihre Andersartigkeit zu akzeptieren. Und jetzt nicht die Andersartigkeit im Alter, Geschlecht, kultureller Background, sondern die Andersartigkeit in der Art zu arbeiten. Und das ist was wir mit Clifton Strengths messen, sind ja Unterschiedsstärken. Und wir sehen eben häufig Führungskräfte, die nur Leute inkludieren, die genauso denken. Also der, ich nehme mich selber dabei, wie ich früher war. Wenn ich bin ein Mensch, der ganz viele Ideen hat, optional ist, der sehr zielorientiert ist, der, der in Visionen denkt. So. Menschen, die in Meetings mich auf die Probleme, auf die Gefahren, auf die Risiken hingewiesen haben, haben mich früher getriggert. Ich habe noch einen Partner gehabt, der das noch beschleunigt hat, der dann auch noch so das gelabelt hat mit, komm mir nicht mit Problemen, komm mir mit Lösungen. Haben wir uns gefeiert dafür. Ich meine, wie peinlich ist das? Okay, wir waren jung, wir brauchten das Geld, aber es ist total falsch. Wenn du es schaffst, zu sagen, hey, ich habe hier jemanden, der ist extrem gut in der Erkennung von Schwachstellen, von Problemen, der ist extrem gut im Fokussieren auf das, was wirklich, worauf es wirklich ankommt. Warum soll ich den damit nerven, dass er mit guten Ideen kommt? Gibt ja genug andere, die Ideen haben. Mhm. Das ist einer, der hilft, dass die Idee auch was wird. Und diese Andersartigkeit im Denken, unterschiedliche Stärken in der Art, wie wir arbeiten, das zu embracen, also so wie eure Diversity Inclusion Frau da gesagt hat, dass wir es wirklich feiern, dass wir es wirklich geil finden, das hat eine Chance, wenn wirklich unterschiedlichste Typen von Neurodiversität das Gefühl hat, hey, die nehme ich so, wie ich bin, ich kann meinen Beitrag, da kann ich natürlich ganz schnell Belonging erzielen.
Auf jeden Fall, also erstmal Bestätigung, sehe ich genauso, und ich, für mich kommt noch ein Punkt dazu. In der Lösungsgeneration, will ich denn kurz- und mittelfristige Lösungen haben, die erfolgreich sind, oder langfristige Lösungen haben? Ich ertappe mich selber auch bei diesem Muster, was du gerade beschrieben hast, Michael. Natürlich nehme ich mir, wenn ich weiß, ich habe nur 2 Tage Zeit oder 3 Tage Zeit, oft Kolleginnen und Kollegen, wo ich das Gefühl habe, die haben eine ähnliche Arbeitsweise. Ich habe noch 3 andere Projekte nebenbei, ich muss schnell was auf die Straße kriegen, und sicherlich ist es kurzfristig die leichtere Variante. Mhm. Ja? Dann habe ich irgendwie ein schnelles Ergebnis, und dann, das kann auch erfolgreich sein, keine Frage. Und
das kann auch sogar sinnvoll sein,
genau,
weil du weißt, du kriegst das Projekt in der Zeit sonst gar nicht hin.
Genau.
Ich sage nicht, dass du immer die most diverse Gruppe haben muss, ja.
Und dann kann aber genau Folgendes passieren, dann wird das irgendwie mal gechallenged und auf die Probe gestellt, und dann merkt man, an dem Punkt habe ich gar nicht gedacht und daran auch nicht, und auf einmal fängt dieses ganze Konzept an, ein bisschen zu wackeln, und dann hatte ich schon Momente, wo ich gedacht habe, hey, wenn ich die eine Kollegin, und ich habe da so 1, 2 Namen im Kopf, die wirklich sehr andersartig denken, was manchmal für mich total anstrengend ist, weil es mich selber challenged, weil ich mich selber ständig rechtfertigen muss für meine Denkweise. Aber hätte ich die Kolleginnen von vornherein mit einbezogen, dann hätte ich die Fragen, die am Ende gekommen sind, von vornherein mitbedacht.
Ja.
Und dann hätte das ganz anders ausgesehen.
Ja.
Und deswegen, auch da kannst du Belonging irgendwie wieder messen, weil du sagst, hast du eine Kurzfristigkeit in deinen Konzepten oder hat es was Langfristiges, weil du einfach mehr Aspekte beleuchtet hast.
Ja, voll. Cool. Finde ich total wertvoll. Also ich persönlich, weil letztes Mal eben ich auch deine Takeaways so gut fand, und genau, wir ja auch probieren, unsere Folgen wieder ein bisschen kürzer zu halten. Wir sind in der Vergangenheit ausgeufert. Ich glaube, es ist gut, dass wir es jetzt so machen, dass wir über einzelne Themen auch mit unseren Expertinnen, die dankbarerweise in unser Podcast kommen, sprechen. Deswegen vielleicht nochmal ganz konkret, also was mein Takeaway auch für Menschen, die ins Berufsleben starten, so, wenn ihr ein Sense of Belonging Unternehmen wollt, setzt euch auch selber dafür ein. Also natürlich gibt es Unternehmen, die das Ganze nicht so bestärken, aber wir haben uns darüber kennengelernt, wir haben beide gemerkt, wir haben Initiativen im Unternehmen, die uns Spaß machen, die wir selber entwickelt haben, wo wir Leute zusammenbringen wollen, dass wir auch mal über was anderes aus der Arbeit sprechen und da noch mehr unser Selbst zeigen können, was uns so außerhalb der Firma interessiert.
Dass ihr beim Retreat zusammen kocht.
Ja, irgendwie so, genau. Mhm. Und das für mich, A, fühlt sich total empowering an, dass du deinen Beitrag leisten kannst. Wir haben uns darüber kennengelernt. Was sind noch so deine Empfehlungen, auch nicht nur ans Unternehmen, da haben wir drüber gesprochen, über die Leadership, sondern auch an alle Leute da draußen?
Zum Punkt selber beitragen, das möchte ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen.
Ja.
Ich glaube, man kann selber 2 Entscheidungen treffen. Das eine ist, ich sage, hier gibt es nicht so der Bereich, der mich interessiert, also ist es vielleicht nicht so mein passendes Unternehmen und ich wechsle woanders hin, wo gefühlt mein voreingestellter Grad an Belonging, das Potenzial für Belonging sehr viel höher ist. Das ist eine Variante. Die zweite Variante wäre aber, dass ihr sagt, ihr bleibt in dem Unternehmen und ich schaffe mir diesen Bereich selbst. Und das war in meinem Fall mit Pride tatsächlich fast so ähnlich, weil Pride at Accenture groß in den USA war, in Deutschland gefühlt überhaupt nicht, nur ein bisschen in Berlin. Und dann habe ich das mit Kolleginnen und Kollegen aufbauen können und jetzt ist es da und jetzt ist es groß. Das heißt, Belonging heißt nicht nur konsumieren, sondern Belonging heißt eigentlich auch, ich habe die Chance, selbst was zu gestalten. Das ist jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher zu dem, was Oskar gerade gesagt hat. Vieles hat daher auch mit intrinsischer Motivation zu tun. Und wenn ich jetzt frage, was würde ich Leuten raten, sprecht offen über die Themen, die euch bewegen, weil das Leadership und andere Leute sind halt keine Hellseher. Und oft höre ich immer wieder auf irgendwelchen Sommerfesten oder auf der Weihnachtsfeier oder so, ja, das Thema beschäftigt mich schon so lange. Wenn wir das jetzt endlich mal angehen würden, dann würde ich mich hier viel, viel besser fühlen.
Ja.
Dann sag es doch.
Ja.
Dann werdet nicht müde, darüber zu sprechen.
Ja.
Nur wenn ihr darüber sprecht und wenn ihr den Leuten damit auch auf die Nerven geht, wird dieses Thema Anklang finden. Und ich kann es manchmal nicht mehr hören, dass die Leute sagen, ah, das Thema ist schon so lange da. Und manchmal sind es Themen, die ich wirklich noch nie gehört habe, wo ich mir denke, ah ja, macht irgendwie Sinn, aber warum sprecht ihr darüber nicht? Warum sprecht ihr es nicht an? Also seid laut. Ihr müsst nicht immer alles sagen, aber wenn es Punkte sind, die euch total essentiell wichtig sind und die euch davon abhalten, mehr Commitment und mehr Investment zu gehen, sprecht sie doch an. Was kann euch denn passieren, außer dass euch geholfen wird und euch zugehört wird? Und wenn euch dann nicht zugehört wird, dann könnt ihr immer noch eure Konsequenzen ziehen und sagen, jetzt habe ich 3-mal angesprochen, 4-mal angesprochen, 5-mal angesprochen, hier passiert nichts, ja, dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber wenn ihr es gar nicht angesprochen habt, dann habt ihr ja eigentlich von vornherein schon verloren.
Ja.
Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für mich.
Ja. Es war früher bei uns bei Spring und der Kubi war immer, wenn Leute, wir wurden auch immer dazu aufgefordert zu kommen, dann mach doch oder dann geh doch. So, wenn du was ändern willst, dann mach es. Oder wenn du meinst, du kannst es nicht ändern, dann musst du halt gehen. So, es ist ein sehr 80er-Style gewesen, aber hat dazu geführt, dass die Leute dann auch wirklich gemacht haben.
Du musst natürlich die verschiedenen Kommunikationsformen wahren.
Ja,
also
ja.
Was ganz wichtig ist, nicht jeder Mensch möchte ganz offen E-Mails schreiben oder in Teams-Channels mit Namen posten. Das heißt, ich als Felix sage immer, ich habe einen Grund für meine Meinung und jeder kann wissen, dass ich das gesagt habe. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute manchmal Angst haben vor Konsequenzen und nicht jede Unternehmenskultur schützt auch jedermaßen alle. Deswegen müssen natürlich aus Unternehmenssicht auch die Kommunikationschannel anonymisiert geschaffen werden, dass Leute sprechen können. Aber wenn das gewährleistet ist, dann nutzt die Chance, entweder anonym oder eben nicht anonym diese Themen anzustoßen.
Ja, oder sorgt dafür, dass sowas entstehen darf, also auch an die Personalabteilung, so ein Kummerkasten in anonymer Form. Also wo soll es nicht helfen, dass die Probleme angesprochen werden und man sie aktiv anschauen kann? Finde ich total wertvoll. Und ich glaube, allein schon diese beiden Tipps können uns ganz stark in eigentlich jeder Unternehmensform helfen, mehr ein Gefühl von Belonging zu bekommen. Superschön.
Ja. Also. Und seid auch vielleicht offen für neue Wünsche, die von anderen herangetragen werden und nehmt euch die an, auch wenn sie euch erstmal fremd erscheinen. Manchmal gibt es Punkte, die andere Leute einbringen, mit denen man sich selber noch gar nicht beschäftigt hat. Und am Ende merkt man selber, boah, krass, und das ist so doch mein Thema. Und dann wird man da total mit reingerissen und denkt sich, wie cool ist das denn bitte? Und dann ist das vielleicht der größte Faktor an Belonging, weil es irgendein Themenfeld eröffnet wurde, was ich vorher gar nicht kannte, was ich dann nur dadurch entdecken konnte und für immer irgendwie da diese Verbindung habe.
Ja.
Nice. Ich glaube, das ist noch meine Empfehlung, letzte ist Appreciation. Also wirklich viel, sehr spezifisch Anerkennung zeigen für das, was gut läuft im Unternehmen. Wenn ich als Führungskraft, und da gibt es Untersuchungen, in den besten Teams wird 5,6 mal so viel gelobt wie kritisiert. Also kein hohles Lob, ey, good job, man. Aber zu sagen, hey, Oskar, in dem letzten Workshop, die ersten 2 Stunden sind wir fast untergegangen. Der Kunde saß mit rollenden Augen und dann hast du mit 3 Maßnahmen diesen Workshop gerettet. Das war richtig geil, das werde ich dir nicht vergessen. Das ist ein spezifisches Lob, wo du genau weißt, so war's, du fühlst dich gesehen.
Und so mache ich es wieder.
So, und so machst du es wieder. Das können auch kleine Sachen sein. Das können die Sachen sein, wie du, ne, also sagst, pass mal auf, Felix, ich habe gesehen, du warst eigentlich echt scheiße krank. Du hast das Team nicht hängen lassen. Das war an der Grenze. ich sehe das und ich danke dir dafür. Beim nächsten Mal zeig bitte vorher auf, wenn es dir nicht gut geht, weil ich will nicht, dass du krank bist und bitte geh jetzt mal 3 Tage nach Hause.
Ja, finde ich total wichtig.
Na, also dieses Appreciation zeigen, wirklich, und auch für kleine Sachen. Ne? Also auch wenn es ganz kleine Sachen sind. Weißt du, ich habe hier gestern in meiner Präsentation gesessen, du bist noch mal reingekommen und hast gefragt, kann ich dir noch irgendwo bei helfen? Konntest du nicht, aber allein der Satz, kann ich dir irgendwo bei helfen, hat mir irgendwie gezeigt.
Löst ganz viel aus, ja. Aber persönlich, also das finde ich auch nochmal wichtig. Wir haben bei uns auch 100.000 Tools, irgendeine E-Card oder was weiß ich. Eine einfache E-Mail, ein kurzer Anruf, eine Nachricht in Teams, in Slack. Das ist, glaube ich, entscheidend. Ja? Ja. Also kein leeres Hey, Happy Holiday Greetings und so. Wirklich persönlich. Und das würde ich komplett unterschreiben. Mhm. Und das ist für mich manchmal wichtiger als irgendwie einen Bonus oder noch mal ein bisschen mehr Gehalt, weil ich merke, boah, die Leute wertschätzen mich.
Das sagt auch die Wissenschaft tatsächlich, dass das die Leute im Unternehmen hält, wenn je mehr gelobt wird, aktiv auch von der Leadership, das kann schon deutlich mehr auslösen als jede Gehaltserhöhung oder jeder Bonus, kann man nicht oft genug sagen.
Und das kostet nichts, es kostet nur vielleicht Zeit und Mühe der Leute, die das eben appreciaten, aber es kommt doch dann umso mehr wieder zurück, weil die Leute dann wieder Bock haben zu helfen.
Ja.
Und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ja.
Also deswegen finde ich, das ist eigentlich der wichtigste Punkt zu sagen, wenn ich mich wertgeschätzt fühle, und dann sind wir wieder ganz am Anfang, dann ist mein Grad an Belonging viel, viel höher, weil ich das Gefühl habe, boah, die Leute sehen mich und wollen auch, dass ich da bin.
Ja, voll.
Noch ein Punkt und dann haben wir, glaube ich, 5, 6 zusammen. Echtes Interesse an Menschen. Also wer als Führungskraft kein Interesse an Menschen hat und auch keine Liebe zu Menschen entwickeln kann, sollte nicht führen. Und wenn du echtes Interesse an Menschen hast, dann siehst du, wenn es jemandem nicht gut ist, stellst die Frage, hey, ich sehe irgendwie, dass du die letzten Tage ein bisschen ruhiger bist als sonst. Gibt es irgendwas, was wir tun können? Hast du irgendwie Belastungen, die dich gerade einschränken? Echtes Interesse, Fragen, die Leute wirklich sehen, das führt auch zu Belonging.
Total. Und vielleicht, das ist ein komplett anderes Kapitel, müsst ihr nochmal einen eigenen Podcast dazu machen.
Machen wir den nächsten.
Es muss ja auch nicht jeder führen. Also das finde ich auch immer so schwierig, dass wenn Leute in bestimmten Bereichen voll die Cracks sind, in der Entwicklung, beim Thema AI oder Machine Learning, dann lasst sie doch eine Expertenkarriere einschlagen. Und es gibt genug Leute, die Experten sind, die sagen, ich möchte in meinem Thema sein, ich möchte in meinem Thema Karriere machen, aber ich kann keine Teams führen. Ich bin Product-Nerd, ich bin IT-Nerd, was auch immer. Ja? Die Leute bezeichnen sich selber so. Und es ist völlig fein. Und wenn die Leute sagen, ich möchte mich auf meine Themen fokussieren und ich möchte nicht führen, okay, warum gebt ihr ihnen dann Rollen, wo sie führen müssen? Natürlich, man muss immer ein bisschen stretch, aber die können es dann auch nicht. Und deswegen, Michael, total wichtiger Kommentar, dieses Interesse, das merkt man. Ist das echt oder ist es nur ein, naja, ich bin jetzt im Daily und muss mal kurz fragen, wie es den Leuten eigentlich geht.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied. Und dann wirkt es halt auch einfach nicht echt.
Voll. Also das Thema Manager versus Expertinnen-Karriere finde ich total wertvoll. Das nehmen wir auf die Agenda. Vielleicht sprechen wir dazu nochmal. Felix, wie immer,
vielen Dank.
Sehr viel gelernt. Ein inneres Blumenpflücken. Und
bin ganz dankbar,
dass du schon wieder bei uns der erste Doppelgast. Und es fühlt sich sehr, sehr schön an. Bin sehr dankbar, dass du hier bist. Und genau, folgt Felix bei LinkedIn. Er ist da sehr aktiv. Und ja, wenn ihr jemanden zu diesen Themen vielleicht bei euch auch mal sprechen hören wollt, auch dafür kann man Felix anheuern.
Gerne, schreibt mir.
Schreibt ihm und kommt ins Gespräch.
Danke
Vielen Dank
euch.
Für alles.
Vielen Dank.
Bis bald, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.